Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Single Mold. Am anderen Ende des Mikrofons heute nicht nur Mountainbike-Profi Tobias Worgon, sondern auch Kochprofi Tobias Worgon. Wir haben eine neue Folge und wir sprechen heute so ein bisschen über Tobi. Your turn.
Ja, diese Woche geht's tatsächlich so ein bisschen über natürlich das perfekte Dinner und was so ein bisschen hinter den Kulissen von der Kochshow, bei der ich letzte Woche teilgenommen habe, abgeht, weil mich so viele Leute gefragt haben. Und in diesem Sinne, ich möchte mich erstmal, möchte dich erstmal herzlich willkommen in diesem Podcast heißen. Jasper, wie geht's dir?
Ja, vielen Dank. Alles tutti, würde ich sagen. viel um die Ohren, die Saison naht, aber es ist ganz geil. Ich glaube, viele Skifahrer würden jetzt wahrscheinlich böse Blicke werfen, aber ich finde es tatsächlich ganz geil, dass nicht so viel Schnee liegt und man schon gut Mountainbiken kann. Das spielt uns ein bisschen in die Karten, da die ein oder andere coole Videoaufnahme in den Bergen einzufangen. Und nochmal kurz zum Intro, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben oder die jetzt gerade zufällig eingeschaltet haben. Der Tobias Worgon war am Freitag bei Das perfekte Dinner auf Vox zu sehen und hat da quasi das Finale bekocht und hat da eine einwandfreie Smoking-Session abgezogen. Und darüber wollen wir heute natürlich ein bisschen reden, um mal so ein bisschen so einen tieferen Blick in die Kulissen einzuwerfen, wie denn überhaupt so eine TV-Produktion aussieht. Mega, mega krass, Tobi. Wie hat es dir denn gefallen? So, hat dir das Spaß gemacht überhaupt?
Also, diese ganze Sendung geht ja über 5 Tage und wird über 5 Tage ausgespielt, wird aber auch über 5 Tage produziert. Das heißt, jeden Tag ist man bei einem anderen von diesen 5 Leuten, die so ein bisschen wild durcheinander gewürfelt sind. Ja? Und das Interessante bei uns war halt, dass die Gruppe einfach so extrem jung war. Ich weiß nicht, ob du da sonst schon mal reingeguckt hast. Das ist wahrscheinlich nicht so dein Format, was du sonst so guckst.
Ich habe ewig lange kein Free TV mehr gesehen und habe auch seit langer Zeit überhaupt erstmal. Ich musste suchen, wo Vox überhaupt auf meinem Fernseher zu finden ist.
Ja, tatsächlich ging es mir auch so ein bisschen so. Normalerweise sind die Gruppen viel, viel älter und bei uns war tatsächlich ich der Älteste. Ach, und das krass. Also ich glaube, das gab es tatsächlich noch nie.
Tatsächlich, so rein optisch, hätte ich das gar nicht gedacht.
Ja. Ich weiß ja, das kommt davon, wenn man nicht arbeiten muss, dann hält man sich besser.
Ja, wahrscheinlich.
Genau. Und für mich hat sich das so aufgeteilt in zwei Lager oder in zwei Bereiche. Also der eine Bereich ist irgendwo essen, trinken und danach bewerten. Und der andere Bereich war selber kochen und ich war dann eben am letzten Tag dran, am Freitag. Und ich muss tatsächlich gestehen, dass mir die ersten 4 Tage deutlich schwerer gefallen sind, wie der letzte Tag, wo ich selber gekocht habe, weil krass. Ich finde es, andere Leute da bewerten und auch Kritik äußern gegenüber anderen Leuten oder gegenüber dem Fernsehen über andere Leute, das fand ich schon sehr, sehr sehr, sehr schwer und hat mich auch sehr nervös gemacht.
Ja, normalerweise fällt dir das ja nicht so schwer, irgendwie da einfach mal freie Schnauze rauszuhauen, aber wenn man natürlich gefilmt wird, ist da muss man schon aufpassen, dass man das durch die Blume formuliert, nicht wahr?
Genau. Also das ist ja so, an den ersten Tagen ist es, man trifft sich immer so um 14 Uhr und dann sind so diese ersten Interviews, wo man darüber spricht, wie ist das Menü jetzt für den heutigen Abend, aber wie war auch so der gestrige Tag und so. Und dann hat man irgendwie einen kurzen Break und dann um 18 Uhr trifft man sich dann halt bei den Leuten, hat ein schönes Dinner zusammen mit Vorspeise, Hauptspeise und Nachtisch, immer wieder mit guter Weinbegleitung. Und danach werden dann nochmal die Schlussinterviews, also wirklich die Bewertung gefilmt, wie man jetzt das Essen so fand. Und dann ist auch die Punktevergabe. Und im Schnitt schaut es so aus, als ob man halt immer wieder so zwischendurch gefragt wird. Und es ist halt so ein bisschen wilder geschnitten. Aber so ist halt der der Tag, also der geht im Grunde so um 14 Uhr wirklich vor der Kamera los und endet so irgendwie um 23 Uhr mit den letzten Interviews und mit einigem an Wein im Kopf tatsächlich.
Das Gefühl hatte ich auch, ja.
Ja.
Dass da, also gerade die vier Leute sind ja, glaube ich, in einem Auto zu dir angereist. Am letzten Abend im Finale, die hatten schon eine richtige Partystimmung, als die vor der Tür standen. Die waren schon richtig so, jo, jetzt geht's los.
Die hatten tatsächlich ein bisschen vorgeglüht und dann ging's aber nochmal, also ich sag mal so, normalerweise hat man immer so zwei Flaschen Wein. Also es gibt ja zu jedem Gang gibt's irgendwie einen Wein, meistens irgendwie ein Weißwein zur Vorspeise, Rotwein zur Hauptspeise und dann irgendwie nochmal ein Dessert. Und da gibt's dann irgendwie einen Schnaps oder nochmal einen Wein zu und so. Und bei uns haben wir dann aber doch durchaus nochmal die eine oder andere weitere Flasche aus dem Keller geholt im Verlauf des Abends. Und ich sag mal so, es sind auch nicht alle ganz gerade laufend aus meiner Tür wieder rausgegangen.
Geil. Ja.
Das war allerdings dann off-camera.
Und Wenn ihr da morgens, ja, also an deinem Tag, seid ihr ja direkt vorm Stilraum, habt ihr angefangen. Das fand ich übrigens sehr erheiternd, wie gut deine Laune war. Die schöne Stimme aus dem Off hat es auch direkt kommentiert, dass du über beide Ohren gegrinst hast. Fand ich irgendwie ein bisschen süß tatsächlich. Aber wann habt ihr da angefangen? Um wie viel Uhr war das dann direkt morgens, als du gekocht hast, dass du da früher dann anfängst? Oder war das auch erst gegen mittags?
Nee, genau. Also wenn an dem Tag, wo man selber kocht, da fängt man um 9 Uhr, trifft man das Team. Und normalerweise kommen die halt zu einem nach Hause und klingeln um 9 Uhr und dann geht's los. Wir hatten uns darauf verständigt, weil ich ja ein bisschen weiter weg wohne von Bamberg, dass wir uns beim Stilraum treffen, noch gemeinsam dort einkaufen gehen. Das ist so, das haben die normalerweise so einmal in der Woche immer drin, dass einer zumindest mal einkaufen gehen soll, dass man noch mal ein bisschen was anderes hat. Genau, und das haben wir dann eben da in Hallstatt bei Bamberg gemacht. Und dann sind wir eigentlich zu mir rübergefahren. Das ist so, ja, 20, 25 Minuten Fahrt. Und dann ging es eigentlich los. Also ich habe um 11 Uhr das Fleisch auf den Grill gelegt.
Geil. Genau. Das hat ja dann auch ziemlich lange vor sich hin erst gegart und dann gesmoked.
Ja, andersrum. Erst gesmoked und dann gegart.
Geil.
Genau. Ja, im Vorfeld war es echt schon richtig spannend, weil ich meine, ich bin natürlich schon ein bisschen geübt mit vor der Kamera reden und mit dem Ganzen, wie gehe ich mit der Kamera um und so. Aber noch viel früher war so diese ganze Absprache, die für mich eigentlich so normal war, war extrem special, weil Fernsehen, da darfst du halt eigentlich keine Werbung machen. Und bei mir, ich habe dann mit sehr vielen Leuten von dieser Produktionsagentur gesprochen und habe immer wieder gefragt, hey, ich trage Maloya-Klamotten, ist das okay? Ja, ja, das ist okay. Okay, mit dem Nächsten gesprochen, hey, ich werde Maloya-Klamotten tragen, ist das okay? Ja, ja, das wird schon, zieh halt keine großen Logos an. Dann kam irgendwann der Vertrag, da stand drin, okay, keine Werbung machen. Und dann habe ich nochmal den Typen, der dort für die Verträge zuständig ist, angerufen und habe gesagt, ey, ich werde Maloya-Klamotten tragen. Ist das okay? Und das war so 3 Tage vor der Aufzeichnung. Und dann meinten die, nein, auf gar keinen Fall. Ich so, ja, aber alle
sehr
anderen...
Sehr stringent in der Kommunikation.
Alle anderen tragen ja auch irgendwie Patagonia-Sachen oder irgendwelche Sachen. Wieso dürfen die das? Naja, weil die kriegen kein Geld dafür. Ich so, ja, ja, okay, aber ich kriege ja kein Geld jetzt hierfür. Das ist egal. Und dann hieß es irgendwie, ich muss jetzt einfach einkaufen gehen und 5 verschiedene Outfits kaufen, die ich dann da tragen darf.
Ja.
Dann habe ich gesagt, okay, das wird ziemlich sicher nicht stattfinden, weil zum einen, hey, ich trage ja nicht Maloya, weil ich dafür bezahlt werde, sondern das ist halt, ich denke, das ist bei dir auch so, oder? Es ist einfach, also man fühlt sich einfach in den Sachen wohl. Das ist das, was man immer trägt.
Ja.
Und Maloya ist halt irgendwie, das bin halt so ich. Ja.
Ja.
Und zudem werde ich jetzt kein Geld ausgeben für irgendwelche Klamotten, die ich dann nachher nie wieder tragen werde.
Ja.
Und dann war es tatsächlich so, dass Maloya bei der Produktionsagentur angerufen hat und dann haben die miteinander gesprochen und dann hat der Marco auch gesagt, hey, es kann doch nicht sein, dass der sich jetzt Sachen kaufen muss, die er danach, also das ist ja überhaupt nicht nachhaltig, wie kriegen wir es hin? Und dann war tatsächlich der Deal, ich muss alle Logos abmachen und alle Labels abmachen oder halt Labels umnähen. So, dass nichts mehr von Mariah zu sehen ist und dann durfte ich sie die Sachen tragen. Aber das ist schon sowas, wo ich, also da habe ich mich schon schwer mitgetan mit so, weißt du, wenn man so fremdbestimmt ist.
Ja. Das war schon sehr, sehr eigentlich sehr ja total, also beim Öffentlich-Rechtlichen ist es ja so, aber Vox ist ja nicht öffentlich-rechtlich, oder? Ist ja ein privater Sender. Und eigentlich kann es ja da total wurscht sein. Vor allen Dingen, ja, wie du schon sagst, die anderen tragen ja auch irgendwelche Klamotten, wo irgendwelche Logos drauf standen. Also ich weiß, dass der in der Vorbesprechung bei deiner Folge hat der Kerl ohne lange Haare, der hat auch so einen Pulli angehabt, wo irgend so ein Logo drauf geprahlt hat.
Also, ja. Und ich sag mal so, die eine oder andere, das eine oder andere Markenpiece wurde diese Woche schon präsentiert. Vom Gürtel über eine Uhr bis hin zu
hat sich Andy Merchant bei dir gemeldet?
Noch nicht.
Also
noch
sein nicht. Logo war ja wohl mal absolut am präsentesten. Andy Merchant ist die Kaffeerösterei Merchant and Friends, von der Tobi und ich unseren Kaffee beziehen. Und auch damals mein Merchandise-Kaffee kam aus dem Hause Merchant and Friends. Und du hattest ein Holzlogo, so eine Art POS-Material irgendwie im Hintergrund stehen. Das hatte einfach so vor sich hin gestrahlt, wo ich mir gedacht habe, krass, das hat er echt geschickt gemacht. Und ich habe es mir gedacht, auch wo du deine Räder vorgestellt hast, das war richtig professionell geschickt, deine Sponsoren da irgendwo eingebaut. Und dass dann wegen so Klamotten rumgemacht wird, das finde ich krass, muss ich sagen.
Ja, wobei es halt so ist, also als es dann hieß, ja, okay, keine Logos und so, dann habe ich mal so durch mein Haus geguckt und habe gedacht, okay, dann ist hier aber halt leer.
Ja.
Also, dann, weil dieses Schild von Merchant and Friends, das habe ich jetzt da nicht hingestellt für den Dreh, sondern das steht einfach immer da. Ich habe das tatsächlich auch erst relativ spät gesehen, dass es da steht. Also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Und genauso steht halt in meiner Küche einfach immer dieser E-Work-Schrank. Und also es war jetzt nicht so, dass ich das extra so drapiert habe, was natürlich wahrscheinlich den meisten Leuten schon aufgefallen ist, die selber Radfahren, dass da mein Swift-Heimtrainer-Rad jetzt nicht unbedingt immer so da steht und ich auch nicht unbedingt immer mein dreckiges Bike im Wohnzimmer stehen habe, aber die wollten halt ganz gerne was zeigen davon und dann habe ich es halt da reingestellt. Sonst hätte er, ja, ich meine, das ist ja auch ein Teil von mir, das Radfahren, und klar, da sind die natürlich auch froh, wenn sie da so ein bisschen was haben können, was sie zeigen können. Also das kam jetzt auch nicht unbedingt von mir, dass ich das da unbedingt hinstellen wollte.
Und aber, da wollten sie dann aber nicht, dass du das Ghost-Logo abklebst?
Nee, das wäre ja auch Quatsch gewesen. Aber genau, das war kein Problem für die und auch sonst. Ja, ich denke, man darf sich da nicht beschweren. Ich glaube, so einige von meinen Partnern sind da schon ganz gut präsentiert worden. Wobei tatsächlich keiner irgendwie, also ich habe nicht darauf geachtet, da jetzt jemanden irgendwie reinzuschieben, der da jetzt keinen Sinn macht, sondern ich habe einfach die Sachen genau so verwendet, wie ich sie jeden Tag verwenden würde. Mhm. Ja, also da war halt nichts gestaged.
Mhm. Ja.
Genau, aber das ist wahrscheinlich bei dir auch so, oder? Versuch mal deine Wohnung werbefrei zu machen. Da bist du wahrscheinlich ziemlich am Rumräumen, oder?
Ich glaube, bei mir geht es tatsächlich. Ich meine, wenn wir in die Werkstatt gehen, auf jeden Fall. Aber so generell, glaube ich, habe ich ja in meiner Wohnung relativ wenig. So, klar, hier steht eine Evok-Tasche, vielleicht die ein oder andere Mütze, aber so, ja, ich glaube, bei mir ist nicht ganz so viel. Nee.
Okay.
Ich habe wenig Sponsoren, Dekoartikel, muss ich gestehen.
Ja, doch, ich bin da immer ganz gut drangekommen und finde die halt auch mega, mega cool, ja.
Ja, definitiv. Genau. Was ich richtig witzig fand, war tatsächlich die Stimme aus dem Off. Also der hat ja so ein paar Zitate rausgehauen. Da habe ich mir gedacht, Junge, ganz schön tief in die Trickkiste gegriffen, du. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben, was ich sehr witzig fand, war Tobi, der Meister der Mayonnaise. Ich glaube, das ist mein neuer Spitzname für dich. Tobi, der Meister der Mayonnaise.
Wie fandest du noch den? Einen?
Ich
fand
noch mehr.
Ich fand den, Ja. Ich fand den super witzig. Aber das war tatsächlich auch der Punkt, vor dem ich am meisten Angst hatte.
Dass die da so reinsprechen, oder? Ja, das kann ich mir richtig also gut vorstellen.
Das ist ja auch alles im Nachhinein so. Also dieser Mensch, der das spricht, ist ja nicht da. Ja. Sondern als wir hier gefilmt haben, da war halt eine Frau da, die hat mich halt die ganze Zeit Sachen gefragt, aber natürlich nicht so. Sondern da wurden dann auch Sachen kommentiert. Und da hatte ich wirklich Angst, dass man... Ja, dass man da irgendwie...
im Nachgang einfach die Frage endet, ja. Man ändert einfach die Frage und die Antwort passt gar nicht oder kann einem damit voll im Mund umgedreht werden.
Genau. Und da bin ich aber sehr froh, wie sie es geschnitten haben. Also das war ganz cool.
Was ich lustig fand, du hast einmal, glaube ich, Pizzateig anstatt Nudelteig gesagt. Und dann meinte er so, Pizzateig. Er meint natürlich Nudelteig. Egal, die Dinger sehen super aus.
So ja. So. Das ist wirklich witzig, ja. Die geben sich da schon Mühe. Ja. Was interessant ist, also das ist natürlich schon so ein bisschen gestaged, beziehungsweise es wird halt einfach nachher vertont, aber mich haben so ganz viele Leute gefragt, ja, wie viel davon ist denn wirklich echt und wie viel ist halt irgendwie so gestellt oder wie viel wird da reingeredet in die ganze Vorbereitung und alles mögliche. Und da kann ich sagen, überhaupt nichts. Also bis darauf, dass man halt keine gesponserten Klamotten tragen darf, wird da gar nichts reingeredet. Also ich konnte kochen, was ich wollte. Ich konnte meinen Abend genauso ausrichten, wie ich wollte. Es wurde nichts irgendwie rumgetrickst oder irgendwie so bestimmt, was halt nicht cool war. Das Einzige, was man halt vielleicht wissen muss, ist, es gibt halt bei diesem Tag, wo man kocht, gibt es halt einen ziemlich strikten Zeitplan. Mhm. Ja, also es fängt halt immer um 9 an, man nicht früher. Und es gibt eine Mittagspause, wo die halt was essen gehen, das Team, was bei einem ist. Und in der Zeit darf man halt nichts machen. Und die ist halt irgendwie, ich glaube, eine Stunde. Mhm. Dann gibt es halt eine Interviewzeit, die ist so, je nachdem, wie gut man im Sprechen ist, zwischen 45 Minuten und anderthalb Stunden. In der Zeit kann man auch nichts machen. Und dann gibt's einen Teamwechsel, so von 17.30 Uhr, bis die Leute dann kommen um 18.30 Uhr ungefähr. Da kann man auch nichts machen. So, und da muss man sich schon wirklich richtig gut dran rumhangeln, dass man auch alles fertig bekommt.
Mhm, krass.
Und wenn man so die Sendung vielleicht schon vorher ein paar Mal gesehen hat, da sind die Leute hin und wieder schon mal wirklich in Probleme gekommen, in zeitliche Probleme, weil, ja, es ist halt wirklich schwierig. Also wenn die halt sagen, okay, jetzt ist 12.30 Uhr, wir gehen jetzt, dann lässt du alles fallen und machst nicht mehr weiter. Mhm. Und da muss man sich halt schon so ein bisschen, deshalb wird das halt hinten raus immer so ein bisschen knapp. Ich konnte das zum Glück ganz gut timen, also ich hatte keine Rezepte an der Wand wie andere Leute, was eigentlich, glaub ich, auch normal ist, dass man sich die Rezepte so an die Wand klebt, sondern ich hatte einen Zeitplan, wo genau drauf steht, wann ich was anrichten möchte und dann halt zurückgerechnet, wann ich damit anfangen muss und habe mir halt quasi so einen Plan gemacht, welche Sache ich zu welcher Zeit machen muss. Und das hat mir extrem, extrem weitergeholfen. Und was auch noch dann wieder, das ist aber dann auch so mit das Einzige noch, es werden immer 6 Teller angerichtet, obwohl nur 5 Leute mitessen. Das liegt einfach daran, dass halt ein Teller geht immer zum Team und der wird dann nochmal fotografiert, da werden nachher die Rezepte dann drunter geschrieben. Da werden auch so Close-Up-Shots von gemacht, wenn das gegessen wird. Also das ist meistens dann nicht wirklich auf dem Tisch, sondern das ist dann halt das Team, was das dann nochmal extra filmt. Ja. Genau, das heißt, du musst halt einen Teller mehr anrichten und dann läufst du tatsächlich mit den Tellern so das ein oder andere Mal hin und her, wo es dann heißt, ja, hier kannst du das nochmal anrichten, kannst du hier nochmal den Teller nehmen, warte, wir müssen das noch filmen und dann dauert das relativ lange und deshalb ist es manchmal schwierig, die Sachen wirklich richtig heiß noch auf den Tisch zu bekommen.
Ja, krass.
Weil einfach dieses Gap zwischen, ich richte das jetzt an und ich bringe das jetzt wirklich an den Tisch, das ist manchmal recht lange. Ich hatte die Teller im Backofen, damit die vorgewärmt sind und habe mir beim Rausnehmen fast die Finger verbrannt und trotzdem war nicht alles so heiß, wie ich es mir gewünscht hätte. Mhm. Also das ist schon crazy, dass man das halt so hinkriegt.
Crazy.
Ja.
Ja, da brauchst du so ein Profi-Warmhalte-Ding, wie der Andi Schweiger hat so ein Ding, ist hier in der Gastro, da haben die so, das sieht aus wie so ein...
So Wärmelampen.
Ja. Ja. Sieht aus wie ein Carport für Essen.
Ja, sowas ist mega, ja, sowas hatte ich natürlich nicht. Ich habe sowas draußen bei mir in der Außenküche hängen, weil da hast du natürlich noch viel, viel schneller das Problem, dass irgendwas auskühlt.
Voll.
Da habe ich so eine Wärmelampe, aber im Haus jetzt nicht. Aber andere diese Woche hatten das tatsächlich.
Ja, krass.
Genau.
Ich habe noch ein Zitat, was ich noch richtig lustig fand, ist, das Baiser hingegen wird brutal zerdengelt. Das habe ich auch. Musste ich irgendwie lachen.
Ja.
Lustige Stimme aus dem Off.
Was noch viel lustiger ist tatsächlich, das wusste ich aber auch nicht, es gibt bei Twitter gibt's eine Gruppe, also halt einfach, die treffen sich unter dem Hashtag das perfekte Dinner. Und dann ist es so ein bisschen wie Twitchen. Also es wird halt die ganze Zeit, diese ganze Sendung lang durchkommentiert von allen Leuten.
Ach krass, ja.
Und das ist, teilweise ist es wirklich fies und teilweise ist das so super lustig. Also da war zum Beispiel eins meiner Lieblingszitate über mich, der Mountainbiker mampft schneller wie ein Staubsauger.
Das hat der eine Kollege auch über dich gesagt, über dem Vorgespräch so, ich habe bei Tobi gestern so einen leichten Ansatz von einer Plauze gesehen. Also ich glaube, seine aktiven Jahre in der Rennsportszene sind vorbei.
Ja, also das ist wirklich Gold, da mal mitzulesen. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist so eine gute zweite Ebene. Das ist so unglaublich witzig.
Geil.
Und vor allem, wo ich mir so denke, Alter, wie kreativ seid ihr denn bitte? Also wie schnell da irgendwelche Bilder zusammengebastelt werden oder wie schnell irgendwelche Sprüche rausgehauen werden. Mega geil. Also das ist, das kann man auf alle Fälle ganz, ganz gut machen, da mal reinzuschauen. Also empfehle ich.
Was du uns noch verraten musst, ist tatsächlich, wer dich angemeldet hat. Weil es wurde ja erzählt, dass du dich nicht selber angemeldet hast, sondern jemand hat dich angemeldet.
Ich wurde genötigt dazu, mich anzumelden.
Ah, okay.
Genau. Dreimal darfst du raten.
Wahrscheinlich Nadine.
Nein?
Da,
Michael Kohl.
Ja, das wäre jetzt, ja, Michael Kohl.
Genau. Wäre dein zweiter Versuch gewesen, ne? Ja. Also der war halt ein paar Mal bei mir zum Essen natürlich und hat gesagt, ja, musst du auf alle Fälle machen, weil der ist perfekter Dinner-Ultra.
Ah, krass, ne?
Ja, und du hast ja schon so ein bisschen über das Thema Film gesprochen. Ich habe dir ja gezeigt, oder in meiner Story hat man gesehen, was für Kameras die benutzt haben. Was schätzt du denn, wie viele Leute vom Team waren dann an so einem Abend da?
Zwei Kameramänner, zwei Tonangler, eine Redakteurin, 5. Ah, Licht vielleicht noch. Ja, 5 oder 6. Vielleicht war noch ein Lichtmensch dabei.
Ja, tatsächlich laufen da 10 Leute rum.
10?
10 Leute plus halt dann die Kandidaten.
Ah, krass. Wahrscheinlich auch Maske, oder? Maske habt ihr noch?
Nee, Maske nicht. Dann hätte ich wahrscheinlich besser ausgeschaut.
Okay.
Hätte ich noch jünger
Aber ausgeschaut. Was haben die dann am Start? Jetzt bin ich gespannt. 2 Kameramänner auf jeden Fall mal. 2 Tonmänner wahrscheinlich auch. Sind wir schon bei 4?
Ja, nee, die haben... Doch, genau, auch 2 Tonmänner, genau, sind wir bei 4. Dann haben die halt den Aufnahmeleiter, also der halt das das Ganze auch dann immer fragt wieder und so, ne?
Ja.
Dann gibt's ein Team in der Küche, das ist dann, ist nochmal ein Kameramann mit einer Redakteurin, die dann die Sachen beim Kochen immer fragt. Und dann sind noch... ich weiß nicht, ob das die Produzentin oder die, also die quasi alles drumherum organisiert und die,
Produktionsleitung.
Genau, Produktionsleitung. Und dann gibt es noch eine Fotografin.
Ja.
Und genau. Und dann sitzt da noch, glaube ich, jemand rum. Ich weiß nicht, bei wie viel wir jetzt sind, aber...
aber Kamera in der Küche hat keinen eigenen Tonmenschen. Also wir haben 3 Kameramänner. 2 Tonmenschen, sind wir 5. Dann kommt die Aufnahmeleiterin, sind wir bei 6. Dann die Redakteurin, sind wir bei 7. Dann Fotografen, sind wir bei 8.
Ja. Doch, ich glaube, da ist noch einer rumgelaufen, der war aber dann nur relativ selten mit dabei. Der saß aber halt rum, weil der hat, ich hatte ja ein Ansteckmikro und die Aufnahmeleiterin da musste dann, also die hat ja nur so grob gesprochen und ja. Das musste ja nicht gut sein vom Sound, weil das wurde ja eh nachvertont.
Ja, genau.
Genau. Ich bin jetzt am Überlegen, wer der Letzte war. Also wie gesagt, Fotograf. Und dann glaube ich noch, genau, dann noch eine Dame mit einer kleineren Kamera, die dann halt so die Essensshots gefilmt hat, die dann nicht am Tisch waren. Also diese vom Team, ne? Die. Und dann haben wir unsere 10. Krass. Genau, also das war schon crazy. Und das war halt schön, dass bei mir war ja so der letzte Abend. Und das heißt, man ist halt über die Woche, hat man sich natürlich gut kennengelernt und die Stimmung im Team war wirklich extrem gut. Und bei mir haben sie dann halt alle in der Küche gesessen und haben dann, das ganze Team hat einfach alles aufgegessen, was ich irgendwie gekocht habe.
Geil.
Also ich habe
schon richtig eingevibed. Wir waren schon eine richtige Freundschaftscrew, die da gesessen haben.
Aber wirklich, ey. Und dann hatte ich irgendwie noch Bier geholt, dann haben die noch Bier getrunken während dem Film und so.
Geil.
Also, ja, vor allen Dingen danach, aber genau, das war halt richtig geile Stimmung, also es war halt mehr so, ja, mit sehr vielen Freunden, anstatt so eine unentspannte Filmstimmung. Und das war wirklich, wirklich richtig cool.
Cool.
Und was auch viele Leute gefragt haben, ja, die Portionen sind aber wirklich sehr, sehr klein. Und da muss man sagen, ja, natürlich sind die Portionen klein, weil das muss ja auch schön angerichtet sein. Und umso schöner man anrichtet, umso kleiner ist die Portion. Aber man konnte immer in dieser Drehpause, also zwischen den Gängen war immer eine kurze Pause. Und da hat man sich einfach immer nur nachgeholt. Also ich bin wirklich keinen Abend da rausgegangen und hatte noch Hunger. Sondern es war immer genug da und man hat halt einfach nochmal eine Portion danach genommen.
Ja, cool.
Aber das ist natürlich dann fürs Film uninteressant.
Ja. Genau. Crazy.
Ja, das war echt, echt wirklich cool. Und ja, würde ich auf alle Fälle nochmal machen. Vielleicht nicht das Format, aber ein anderes Format. Hätte ich auf alle Fälle Bock.
Ja, ich bin gespannt, ob wir jetzt dann bald einen Kochprofi hier haben und das Mountainbiken vielleicht irgendwann an Relevanz verliert. Das wäre spannend.
Ja,
vielleicht müssen wir den Podcast dann umnennen.
Ja,
irgendwie genau. Kochen meets Mountainbiken, weil ich werde weiterhin Mountainbike fahren. Ich kann nicht kochen. Aber ich kann gut essen. Also
um ehrlich zu sein, umso mehr ich koche, umso mehr muss ich natürlich auch Mountainbike fahren. Also von daher, so ganz werde ich das wahrscheinlich nicht lassen.
Ja, okay. Nee,
dafür mag ich das einfach immer zu gerne. Ich möchte mich auf alle Fälle noch bedanken bei allen Leuten, die jetzt hier zuhören oder die zugeschaut haben. Weil was wirklich crazy war, ich habe gestern DWDL gelesen. Das ist so dieses interne, also es ist quasi eine Plattform, wo halt geschrieben wird, aber eher so intern, also da kann man da Quoten nachlesen und so. Und die haben einen Bericht darüber verfasst, dass es die bestperformteste Woche oder die quotenstärkste Woche seit Jahren für das perfekte Dinner war.
Ah, krass.
Und das gibt's ja schon, also es läuft ja jede Woche und es gibt's ja schon seit, ich glaube jetzt 16 oder 17 Jahren. Und es war eine der stärksten Wochen und seit Jahren wieder die beste. Und sind wir mal ehrlich, also das liegt natürlich an ganz vielen Mountainbikern, die zugeschaut haben, die sonst nicht dabei sind. Mhm. Weil, warum sollte es sonst sein? Natürlich der Fabi, der mit dabei war, der hat auch noch anständig Werbung im Radio Bamberg gemacht. Aber das ist natürlich sehr, sehr regional. Und überregional sind natürlich die ganzen Mountainbiker. Also von daher, hey, vielen, vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr alle zugeschaut habt. Und es war ein mega Erfolg, mir hat es mega Spaß gemacht und cool, dass wir das gemeinsam erleben konnten. Und dass ihr mit mir mitgefiebert habt und ja, mega, mega geil. Vielen, vielen Dank dafür.
Geil. Richtig gut. Richtig gut.
Du hattest aber auch eine extrem spannende Zeit. Und zwar, ich hatte dir zwischendurch schon eine Sprachnachricht geschickt.
Ja, die war richtig süß. Die ging runter wie Butter, Tobi. So kenne ich dich gar nicht.
Und zwar habe ich den einen Tag vom Fernseher gesessen, beziehungsweise vor der Leinwand, und habe mir das Urban Downhill Race angeschaut in Valparaiso. oder wie das gesprochen wird.
Ja, Valparaiso, genau, ohne D.
Ansonsten Valparaiso,
gut.
Genau.
Fast gut.
Mhm. Oh. Und ich habe erst eingeschaltet und da war der spanische Kommentar und da habe ich mir gedacht, Mensch, der Jesper spricht echt richtig seriös Spanisch.
Das kann er richtig gut, gell?
Das kann er richtig gut.
Hey, der spricht gar nicht so nasal wie sonst.
Ich wollte gerade sagen, ey, auf Spanisch, das ist nicht schlecht, da spricht der anders. Ja, dann habe ich auf Deutsch gestellt, aber hey, wirklich nochmal auch hier dickes Lob dafür. Ich finde, du hast dich als Sprecher extrem gut gemacht und es macht richtig Spaß, dir zuzuhören. Früher war es immer so ein bisschen, ja, man hat dann doch auf Englisch geschaltet und gerade weil man auch gemerkt hat, dass vielleicht so dieses Zusammenspiel zwischen dir und deinem Kollegen nicht so 100% funktioniert. Ich finde, so mittlerweile hast du so deinen Platz da drin gefunden. Und es ist nicht mehr so, du bist der kleine Jasper und dein Kollege ist irgendwie der große Moderator, sondern ihr teilt euch das mittlerweile richtig schön ein. Und auch wie du kommentierst und mit einer gewissen Ruhe, aber halt Expertise, finde ich super, super geil, was du da für einen krassen Schritt gemacht hast.
Mhm. Danke. Das freut mich. Ja, es macht mir auch extrem viel Spaß, das muss ich echt sagen. Ich bin immer echt auch nervös in der Vorbereitung und gerade die Vorbereitung macht mir irgendwie mal gar nicht so viel Spaß, aber sobald es dann wirklich losgeht, ist dann so on fire und dann habe ich richtig Bock, da die ganze Show zu kommentieren. Und ja, tatsächlich, der Christopher Ryan, mein Co-Kommentator, wir sind mittlerweile echt ein gut eingespieltes Team, würde ich sagen. Der verlässt dieses Jahr das Team, weil der tatsächlich in Pension geht. Und damit hat sich das Thema erledigt. Und dadurch, dass Red Bull leider auch echt kaum noch Rennen überträgt dieses Jahr, also es werden wahrscheinlich noch zwei Cerro Abajos sein, also da kann ich leider nicht, so ein zwei Urban Downhill Rennen. Da geht sich zeitlich bei mir nicht aus, weil es jetzt recht spontan reinkam, dass die das überhaupt lokalisieren, also dass sie einen deutschen Kommentar machen werden. Und dann gibt es gegebenenfalls noch die Crankworks Events, wovon ich aber noch nicht genau im Bilde bin, ob und wie. Und ich glaube, dass das Thema damit so relativ durch ist, was total schade ist, weil ich hätte da übelst Bock drauf, sowas auch dauerhaft zu machen. Also zum Beispiel den Downhill-Weltcup wirklich zu kommentieren, das würde mir echt viel Spaß machen. Aber wir werden sehen, kommt Zeit, kommt Rat. Vielleicht tut sich da ja nochmal was mit irgendwie auch dem zukünftigen, wie sagt man, Broadcaster vom Weltcup. Vielleicht werden die auch nochmal lokalisieren, also einen deutschen Kommentar anbieten wollen. Dann wäre es ja cool, wenn man da irgendwie sich bewerben könnte dafür.
Mhm.
Nee, ey, danke. Hat Spaß gemacht. War aber auch ein spannendes Rennen. Dein Teamkollege oder unser Teamkollege, was Maloja angeht, der Thomas Slavik auf Ghost unterwegs, hat ja wirklich einen absolut grandiosen Run hingelegt. Und da sieht man mal wieder, was das Mindset ausmachen kann. Thomas Slavik war einer der Favoriten. Hat schon viele Urban Downhill Races gewonnen. Und der hat sich leider kurz vorm Rennen den Fuß verknackst und hat sich wahrscheinlich die Außenbänder gerissen. Und war damit so, oh fuck, so kann ich das Rennen nicht gewinnen. Und ich glaube, dass bei ihm der Druck weg war, weil er wusste, okay, ich bin gehandicapt, ich gebe jetzt einfach alles, was ich habe und dann bin ich zufrieden.
Also der war schon auf dem Weg ins Krankenhaus, ne?
Ja, genau. Und dann hat er da einen grandiosen Rennlauf runtergepeitscht. Also der hat unten sein Rad fast auseinandergerissen, so wie er reingetreten hat. Und hat einen grandiosen Lauf mit 3 Sekunden Vorsprung ins Ziel gebracht, was unfassbar stark war. Und dementsprechend das ganze Rennen natürlich auch super spannend und schön anzusehen gemacht hat. Ja.
Nun eine klitzekleine Werbeunterbrechung.
Werbung Ende. Das Red Bull-Rennen war ja nicht das Einzige, was du so gemacht hast, sondern du warst endlich in der Toskana. Und das letzte Mal habt ihr es ja nicht dahin geschafft, als wir dort waren. Und hast dort einen neuen Bikepark irgendwie ausgecheckt, oder? Was war da los?
Ja, mega, mega geil war das. Der Matteo von Tuscany Bike, der hat da eine neue Area erkundet sozusagen oder erschlossen für sich. Und Roman und Claudi von Bucket Ride, ich glaube, da über die haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, die machen Camping, Mountainbike Roadtrips oder Reisen.
Gibt es ja auch schon eine Folge drüber,
glaube ich. Ja, genau. Und die haben das Ganze so ein bisschen angeleitet, dass ich damit hin kann und mir das mal angucken soll. Und dementsprechend sind Jan und ich da hingefahren und haben uns diese neuen Strecken von Matteo angeguckt, die er da in Castagneto gebaut hat. Alter Vater. Erstens, der Typ hat einfach eine große Gabe, Gelände zu lesen und den Streckenverlauf zu planen. Und zweitens, der Typ hat auch noch eine ziemlich große Gabe, den Streckenverlauf dann so umzusetzen mit Kurven, Hügeln und Obstacles, dass es unfassbar viel Spaß macht, da runterzufahren. Also wirklich, das ist nochmal so Next Level Shit, was da kommt. Da, die meisten okay. Strecken sind dieses Jahr schon befahrbar, super flowige Lines, auch ein paar technische und steilere Sachen dabei, aber richtig geil. Und ab nächstem Jahr, da hat er auch so ein, zwei größere Flowlines, also richtig breitere, mit Maschinen gebaute Strecken, in denen so ein paar Sprünge auch drin sind, an denen man gut springen üben kann. Geile, große Anliegerkurven mit Blick aufs Meer. Also es wird grandios, was da hingebaut wird. Kleiner Spoiler, auf meinem YouTube-Kanal ist dazu gestern Abend ein Video hoch online gegangen. Könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen, wo wir den Trail-Architekten vorstellen. Das heißt, der Matteo Story und die Architektur seiner Trails. Und das war eine mega gute Zeit, was tatsächlich erstaunlich war. Ich hatte gedacht, wir fahren in die Toskana. Schön, da ist auch im Winter warm. So mindestens 10, 12 Grad. Ja, Pustekuchen, wir hatten die ganze Woche unter 10 Grad, nachts um den Gefrierpunkt. Das heißt, wir haben uns tatsächlich, auch wenn es sonnig aussah und die Sonnenuntergänge mollig warmes Licht gemacht haben, blieb die Lufttemperatur doch leider eher so bei zwischen 5 und 8 bis 9 Grad. Also es war echt zach.
Super zach. Das ist dann schon fies, aber es sah auf alle Fälle nach einem guten Trip aus. Ich glaube, ihr wart nicht alleine, Freeradflow war irgendwie mit dabei, oder?
Ja, genau. Also Jan und ich haben auch ein paar Videos produziert. Roman und Claudi haben auch noch dann mit dem Freeride-Flo ein paar Videos produziert. Und der Patrick Washuber ist noch dabei gewesen und hat dann mit denen ein bisschen fotografiert. Also es war schon auch eher so ein Content-Trip sozusagen. Nichtsdestotrotz kam das Radfahren nicht zu kurz. Kurzer Shoutout. Wir sind ja ein freundlicher Podcast. Der Freeride-Flo hat jetzt auch einen Podcast. Der ist ein netter Typ und da kann man vielleicht auch mal vorbei. Also wir müssen natürlich auch noch dazu sagen, ihr dürft den euch gerne mal anhören, ja, aber bitte bleibt uns treu. Ja, wir bedanken uns so häufig bei euch, ihr dürft immer wieder mitsprechen, wenn es hier um Feedback geht. Also ich finde schon, dass die Beziehung mit unseren Zuhörern wichtig ist und wir sollten jetzt auch darauf hinweisen, dass wir uns freuen würden, wenn das so bleibt. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich schön, dass der Podcast, der Podcast-Horizont im Mountainbike-Bereich doch nochmal um eine ordentliche Portion bereichert worden ist. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool.
Ja, genau. Auf alle Fälle. Also Podcast heißt Rollercoaster, einfach mal reinhören. Vielleicht verlinken wir es auch unten in den Shownotes mal. Und dann, guckt mal rein. Und es ist immer cool, wenn sowas dann neu kommt. Und ich bin dann auch immer großer Fan davon, das weiter zu promoten, weil am Ende umso mehr Leute Mountainbike-Podcasts hören, umso mehr Leute gehen irgendwie vielleicht raus und gehen Radfahren und das ist am Ende ja auch einfach unser Ziel, Leute zum Radfahren zu motivieren. Ja,
definitiv. Ich finde es auch wichtig, dass wir einfach unter den Menschen, die da Content für Mountainbiker machen, um sie zu inspirieren, um sie irgendwie ein paar Hilfen an die Hand zu geben, dass wir uns alle gegenseitig ein bisschen supporten, unterstützen und nicht irgendwie, wie sagt man so schön, an die Karre pissen. Also, dass wir uns da einfach gegenseitig ein bisschen helfen, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, für mich ist es natürlich auch total super, jetzt ein paar andere YouTuber zu pushen, weil ich bin ja auch wieder im YouTube-Game und brauche vielleicht auch noch den einen oder anderen Support oder habe mal eine Frage. Von daher ist es immer schön, hier schon mal ein bisschen Werbung zu machen. Ich habe ja jetzt nach lange mal wieder ein wirklich ganz cooles Video auf YouTube geladen und tatsächlich mega gute Zugriffszahlen, also vielen, vielen Dank dafür und mein Plan, nachdem du mich jetzt so lange gezwungen hast, da wieder einzusteigen, ist jetzt jede zweite Woche eigentlich ein Video rauszuhauen und das ist noch nicht so ganz der Rhythmus, den du hast, aber es ist vielleicht der Rhythmus, den ich schaffen kann. Von daher habe ich mir letzte Woche hier meine Garage so ein bisschen meine Scheune so ein bisschen umgebaut als bisschen besseres YouTube-Studio. Früher habe ich immer das so ein bisschen in so einem, doch eher dunklen Loch gemacht. Und jetzt habe ich mich da ein bisschen informiert, wie das geht. Habe zusammen mit Tom, der für mich die Videos schneidet, so ein bisschen geschaut, wie wir Lichtsetzungen und alles machen. Also es wird alles cool. Jede zweite Woche gibt's dann ein Video. Und das nächste ist tatsächlich, kommt heute raus. Also wenn ihr es hört, ist es gestern rausgekommen. Und schaut mal rein. Ist wirklich ganz cool.
Sehr cool. Ja, dann müssen wir uns da gegenseitig dann auch nochmal die ein oder anderen Videos zuschustern. Ich denke mal, dass wir haben ja jetzt, dürfen ja eigentlich schon drüber sprechen, aber wir haben auf jeden Fall einen gemeinsamen Trip geplant dieses Jahr, der jetzt auch einen Startschuss bekommen hat. Also von daher wird da noch einiges passieren, Tobi.
Auf alle Fälle. Ich freue mich. Es wird ein sehr, sehr gutes Jahr. Und das wird gut. Jasper, jetzt sprechen wir schon wieder. 42 Minuten. Wollen wir trotzdem noch Fail and Lucky Shot machen?
Sehr gerne.
Okay, dann hau raus.
Mein Fail der Woche ist, dass ich gestern mit Freunden aus war und dann waren wir ein bisschen länger unterwegs und ich habe im Auto geschlafen und ich hatte gedacht, das ist ja kein Problem. Ich habe ja die Gasflasche im Auto, kann ich einfach, mach ich die Heizung an. Ja. Heizung aus, ziemlich kalte Nacht, war ein bisschen dämlich, weil ich natürlich nicht auf die Idee kam, das vorher zu checken und dementsprechend war sehr unangenehm und dämlich, weil ich hätte halt einfach irgendwo auf der Couch schlafen können, wo es warm ist.
Dazu habe ich aber auch noch was, und zwar, mir ist das auch mal passiert, da bin ich allerdings nach Schottland gefahren und es ging nicht. Und ich habe mir wirklich den Arsch abgefroren und diese Scheißheizung hat einfach nicht gestartet. Und ich habe wirklich tagelang da rumgezittert. Und dann habe ich das Problem lösen können, indem ich einfach die Gasflasche oben aufgeschraubt habe.
Ah ja, ja, das ist dann doch recht, also eine simple Lösung, könnte man meinen.
Krass. Ich habe es irgendwie nicht gecheckt, dass diese Gasflasche noch zugeschraubt war.
Jogi.
Und habe tagelang rumgefroren und danach ging es aber dann.
Ja, ich habe gestern darüber gesprochen, auch viel über Diesel- oder Gasstandheizung. Und dann sagte hier ein Kletterfreund von der Mitbewohnerin, dass er hat so eine LPG-auffüllbare Gasflasche. Die kann man kaufen. Mhm. Man kann dann einfach an der Tankstelle mit LPG auffüllen. Achtung, das kann man nicht mit jeder Gasflasche machen, weil LPG-Gasflaschen oder Gastanks haben ein Überdruckventil, sodass du die nur bis zu 80% befüllen kannst. Weil wenn die sich erwärmen, dann ist es so, dass die Dinger zerbersten können, wenn man eine normale Gasflasche mit LPG überfüllt. Dementsprechend darf man es nur mit speziellen Gasflaschen machen. Die sind aber recht teuer. Die kosten, glaube ich, 200 oder 300 Euro. Aber dann kann man damit an jede Tanke fahren und mal eben just LPG auftanken und kann wieder heizen.
Aber ist das dann nur die... ist
nur die Flasche.
Ist das nur die Flasche, die genau. Anders ist? Also ja. Jede normale Heizung funktioniert damit auch, oder was?
Jede normale Gasheizung funktioniert damit auch. Genau, ist nur die Flasche. Und dann hast du da das leitpropane Gas rein. Heißt, glaube ich, oder? Light Propane Gas, LPG, anstatt, ich glaube, in den normalen Flaschen ist normales Propane Gas, keine Ahnung, vielleicht ein kleiner chemischer Unterschied, aber Heizung funktioniert auf jeden Fall damit. Du wirst halt in Deutschland ziemlich komisch angeguckt oder kriegst auch mal einen Spruch, dass das da nicht erlaubt ist, weil die Leute oftmals, die wissen halt nicht, dass du eine spezielle LPG-Gasflasche hast. Und wenn du eine normale Gasflasche halt mit LPG befüllst, kann das halt tatsächlich sehr gefährlich werden.
Ja, aber das ist ein guter Tipp, weil da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ich weiß, ein Kollege von mir hat sich so einen LPG-Tank einbauen lassen, auch für die Heizung.
Ja.
Aber wenn es halt dafür auch Flaschen gibt. Das
ist halt noch teurer dann. Und dann hast du diese TÜV-Geschichte noch. Ja.
Genau. Nee. Ja, mein Fail der Woche war tatsächlich, ich musste, ich hatte ein Meeting in Köln und zwar am Donnerstag am Weiberfastnacht, wo es eh schon mal Schwachsinn ist, nach Köln zu fahren.
Oh, Alter, aber, das ist der Fail der Woche.
Ich habe auch noch dreimal nachgefragt, ob das wirklich so eine gute Idee ist, aber ja. Dann wollte ich los und bin hier auf die Autobahn gefahren und bin genau eine Abfahrt weit gekommen und dann stand ich eine Dreiviertelstunde im Stau, weil ich einfach nicht, ich hatte das Navi noch nicht an und das Navi hätte mir gesagt, fahren Sie mal hier einfach diesen Umweg und dann haben sie ja kein Problem damit. Und für mich war es jetzt wirklich so, ah, come on, gleich wirklich 10 Minuten auf der Autobahn, 45 Minuten einfach stillgestanden und dann war die Straße gesperrt. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich meine, wenn das irgendwo passiert, dann ist es halt schon nervig genug. Wenn du aber immer noch dein Haus sehen kannst, ist es halt einfach viel, viel nerviger.
Ja, ja. Das ist richtig bitter.
Genau, das war mein Fail der Woche. Mein Lucky Shot war aber tatsächlich der und den kann ich jetzt noch sagen, weil die letzte Aufnahme von uns ist ja wirklich schon richtig lange her, weil wir die ja irgendwie, glaube ich, donnerstags aufgenommen hatten. Ne? Da hatten wir darüber gesprochen, dass ich jetzt gerade auf dem Weg nach Freiburg bin zu meinem größten Vortrag dieses Jahr und tatsächlich waren über 1000 Leute im Saal. Und es war eine richtig schöne Show. Es hat richtig Spaß gemacht. Das Publikum ist wirklich gut mitgegangen und es war mal wieder schön, vor einer vierstelligen Anzahl von Leuten zu stehen und meine Sachen zu zeigen. Geil. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank für alle Leute, die da hingekommen sind.
Ja, sau cool, das freut mich mega. Nice. Ja, mein Lucky Shot war tatsächlich gestern. Das war eine sehr spontane Ausfahrt mit Freunden an einen Trail hier um die Ecke. Und das war einer der ersten Tage, die so richtig Mountainbike-Frühlingsgefühle geweckt haben. Wir hatten fast 20 Grad oben am Berg und in Schattenseiten war es ein bisschen kühler, aber so unten im Tal, im Inntal hat es tatsächlich dann sogar über 20 Grad gehabt, je nach Windrichtung. Und wir hatten so einen richtig geilen ersten Frühlingstag, sind im T-Shirt den Berg hochgetreten, mussten uns noch durch das ein oder andere Schneefeld jagen und hatten eine richtig geile Abfahrt zusammen in einer coolen Truppe und es hat extrem viel Spaß gemacht und es war wieder einer der Tage, wo ich einfach nur extrem dankbar für diesen Mountainbike-Sport bin, weil er einfach so viel Spaß macht, wenn man ihn mit anderen Menschen zusammen unternimmt. Also absoluter Lucky Shot, dass gestern spontan dieser geile Mountainbike-Tag zusammengegangen ist.
Mega. Sehr, sehr cool. Und auch ich kann es eigentlich nicht mehr erwarten, bis das Wetter endlich wieder ein bisschen besser wird und genau das, was du gerade erzählt hast, auch wieder erleben. Also schön bei schönen Temperaturen hier durch die Gegend fahren. Und ja, freue ich mich sehr drauf. So lange dauert es nicht mehr und wird gut.
Yo! Vielen lieben Dank.
In diesem Sinne, Jasper, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dir noch einen schönen Sonntag und wir hören uns hier bald wieder.
Wir hören uns hier bald wieder. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und bis bald.
Tschüss, ciao, ciao.
Ciao.